Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
Ordnung oder Widerspruch?
Widerspruch.
Schönheit oder Störung?
Schönheit.
Ernst oder Spiel?
Spiel.
Martin Reincano ist Landschaftsarchitekt, Denker und Grenzgänger. Als Gründer des Büros Topotec 1 arbeitet er wie ein Regisseur des Öffentlichen. Zwischen Architektur und Landschaft, zwischen Bühne und Alltag. Das Büro denkt in Szenen und Sequenzen und übersetzt soziale und kulturelle Themen in räumliche Dramaturgien. Mal laut, mal leise, aber immer mit Haltung und vor allem mit Humor. Topotec 1 gestaltet öffentliche Räume, die Konflikte nicht glätten, sondern sichtbar machen. Ihre Projekte sind gebaute Übersetzungen gesellschaftlicher Energien. Orte, die Reibung zulassen, Geschichten aufnehmen und Identität neu verhandeln. Martin Reincano spricht heute mit uns, Eva Herrmann und Dr. Uwe Bresan, im Jung Talks Podcast über das Missverständnis als Methode, über Hybridität und Übersetzung sowie über Schönheit, die erst durch Irritation entsteht. Aber auch darüber, warum Perfektion Stillstand bedeutet und weshalb Nachhaltigkeit keine Frage des Materials, sondern des Programms, der Aktivierung und der Zeit ist. Herzlich willkommen, Martin.
Dankeschön. Ich freue mich, dabei zu sein.
Auch von meiner Seite herzlich willkommen heute hier beim Jung Talks Podcast. Wir nutzen heute die Gelegenheit und drehen mal wieder unser Spiel. Wir stellen keine normalen Fragen, sondern wir benutzen Wortpaare und wir nutzen deine Schlagfertigkeit. Bist du bereit für die erste Sequenz?
Ich bin bereit.
Gut, dann reden wir doch über Kontext und Resonanz.
Ich bin ja ein großer Freund von der Mischung aus emotional-psychoanalytischer Assoziation und rationalem Arbeiten. In der Kombination nacheinander, miteinander, übereinander. Und da ist natürlich Resonanz nichts anderes als ein assoziativer Prozess. Und so arbeitet ja die Psychoanalyse. Die erhofft sich aus der Resonanz sozusagen zu dem eigentlichen Thema, zum Musikstück quasi zu kommen. Und ich finde, dass das für viele Projekte eine gute Methode ist, zu verstehen, Zeiten zu überbrücken, Verständnis selber zu bekommen, auch für Orte. Ich glaube nicht, dass es ein wissenschaftliches Richtig oder Falsch gibt, sondern eben unterschiedliche Möglichkeiten des Umgangs, wie miteinander, auch mit Orten. Und Resonanz ist eine gute Methode. Was ich auch mag in der Resonanz ist dieses Gefühl, dass es interessanter ist, wenn es nicht um das Ding geht, sondern eigentlich um das Drumherum.
So ein Ort legt sich jetzt schlecht auf die Couch neben dich. Wie können wir uns diesen psychoanalytischen Prozess im ersten Schritt vorstellen?
Naja, psychoanalytisch quasi im übertragenen Sinne. Die Psychoanalyse arbeitet ja ganz viel über Assoziation. Weißt du, das heißt, du legst dich dahin zu deinem Schwenk und erzählst ihm irgendein Geplapper, was dir so in den Sinn kommt. Und das eine Geplapper folgt dem nächsten Geplapper und so, indem du quasi unbewusst über dem sprichst, kommen halt bestimmte Sachen hervor, über die du dann weiter assoziieren kannst. So funktioniert Freud'sche Psychoanalyse zumindest, ja. Was mich interessiert, ist im Prinzip mich dem Ort auch auf diese Art, ich würde es nicht naiv nennen, aber unbewusste Art. Also klar, du kannst einen Ort angucken und sagen, da ist der Eingang, so und so viele Besucher, da sind die Verkehrssituationen, das ist der Baumbestand und so weiter. Und das ist auch richtig, da spricht auch nichts dagegen. Das ist ja wie eine ärztliche Untersuchung, würde ich sagen, wenn der Arzt sich abtastet. Also du musst den Ort schon auch abtasten, um zu gucken, ob dem auch vielleicht physisch was fehlt. Oft ist es aber gar nicht so stark wie die Physik, sondern sozusagen das Narrativ, also die Aura, welches um einen Ort vorhanden ist oder nicht sichtbar ist oder sichtbar gemacht werden kann oder die das wahre Sein des Ortes zeigt. Weißt du, wenn du dich mit der Sache an sich beschäftigst, bist du sehr begrenzt. Das sind deine Möglichkeiten noch meiner Meinung nach, in dem, was du machen kannst, sehr begrenzt. Weißt du, dann kannst du einen Weg, einen Baum, einen Eingang, ein Fenster machen. Aber Orte, Häuser, öffentliche Räume, Parks, Plätze haben halt eben auch auf eine Art ein Seelenleben. Und das beeinflusst man, wie man mit ihnen arbeitet. Und dieses Seelenleben kann einem auch helfen, die richtige Therapie für den Ort herauszufinden. Weißt du, was braucht er? Braucht er Chemo? Braucht er Aspirin? Braucht er gutes Zureden? Braucht er Globuli? Akupunktur? Was auch immer. Es ist auch eine Methode, dich eben seitwärts zu bewegen. Ich versuche zum Beispiel, wenn wir uns über Architektur unterhalten, nicht über Architektur zu reden. Wenn wir uns über Landschaftsarchitektur unterhalten, nicht über den Ort an sich, sondern eben über diesen assoziativen Prozess zu gucken, liegt da was? Manchmal liegt auch nichts und manchmal fällt damit auch nichts ein. Aber manchmal sind diese Prozesse interessant. Und die Resonanz ist ja in der Musik, die Musik ist ja nicht reell. Also die ist nicht sichtbar, zumindest reell. Sie ist natürlich physisch über Wellen, aber sie ist nicht sichtbar, sie ist nicht begreifbar. Aber das Instrument ist begreifbar und der Mensch, der das spielt, ist begreifbar. Und diese Übertragung, dieses anwesend und abwesend, finde ich in der Resonanz eben auch sehr interessant.
Und das Ganze beginnt dann immer mit einer Ortsbegehung oder würdest du jetzt sagen, es geht auch eine Fernanalyse?
Das ist jetzt unterschiedlich. Mich interessiert oft die Geschichte mehr als die Physik, aber das gilt nicht für jedes Projekt. Also ich kann ein Projekt nicht gesehen haben und trotzdem gute Entwicklungen vorantreiben dafür. Oder ich muss es gesehen haben, um eben ein Gesamtbild auch zu bekommen. Unterschiedlich. Und letztendlich, was ich mache, mache ich auch nicht alleine. Also es ist auch selten, dass nicht irgendjemand da war von dem Team, mit dem wir dann an Projekten arbeiten. Mhm. Ich rede jetzt vor allem für den Prozess vielleicht auch an Wettbewerben. Also wir machen ja viele Wettbewerbe, machen auch nach wie vor über Wettbewerbe einen Großteil unserer Auftragseingänge. Und das würde ich jetzt zeitlich auch gar nicht hinkriegen, mir alle anzugucken. Aber irgendein Mitarbeiter, ein Kollege, Kollegin fährt da hin, man guckt sich den Ort an und bringt dann auch zumindest seine Interpretation des Reellen mit.
Ihr habt ja in Kopenhagen diesen superkielen Platz gemacht. Mhm. Da krieg ich als Besucher von der Resonanz ja auch wieder was mit zurück. Ne? Das nimmt mich sofort ein. Ich verstehe sofort, was ihr dort machen wolltet. Ich bin emotional berührt. Ich kann aber auch quasi die Stücke, die dann wieder in die Ortsteile reingreifen, irgendwie begreifen. Das ist quasi so die perfekte Übersetzung des Spürens und Wiederausgebens, oder?
Ja, ich glaube auch. Wobei, man kann natürlich auf alle Projekte das mehr oder weniger anwenden. Entwickelt haben wir diese Ideenfolge eigentlich an einem Projekt in Lorsch. Weil dort ist eine interessante Situation. Dieser Ort war ein Kloster, der wurde zur napoleonischen Zeit zerstört. Es gibt dort kaum noch echte Spuren. Es ist eigentlich nur ein Erdhügel mit 2, 3 Ruinen, die das Ganze überlebt haben. Es ist aber ein Weltkulturerbe, weil dort große Teile der Vatikanischen Bibliothek transkribiert wurden. Die Wettbewerbsaufgabe war, wie kann man das irgendwie sichtbar machen? So haben wir diese Spuren quasi nachgezeichnet, wie Nachklang eben. Also wir haben im Prinzip wie so ein Footprint, wie mal dieses Kloster ausgesehen haben könnte, auf diese Wiesen, auf diese Hügel quasi drauf geprintet. Oder die Abwesenheit der Vergangenheit wird auf diese Art, in so einer Art resonanten Raum sichtbar gemacht. Das war so ein bisschen das Thema. In Superkillen, klar, ich glaube, Musik ist sowieso eine ganz hilfreiche Analogie, weil da eben diese Anwesenheit, Abwesenheit und eben diese zeitliche Komponente halt immer sehr wichtig sind. Wir denken ja immer, dass wir quasi auf eine Art für immer bauen, aber das ist natürlich inkorrekt. Also es ist natürlich, die Erlebnisse, die wir in Räumen haben, können ja extrem unterschiedlich sein. Bei einem Konzerthaus ist es klar, aber es kann auch ein Park sein, es kann das Wetter sein, es kann Jahreszeit sein, es können 1000 Sachen sein, die da eben mit reinspielen. Und ich glaube, es gibt vielleicht 2 Strategien des Arbeits. Architektur und Landschaftsarchitektur unterscheiden sich da vielleicht auch. Das eine ist, dass man sagt, es geht eher um einen Rahmen, in dem dann halt etwas stattfinden kann. Also es braucht wenig und der Rahmen soll auch nicht stören. Weißt du, so White Box für Kunst zum Beispiel. Und das gibt's in der Landschaft, gibt es das auch. Tempelhof ist ein perfektes Beispiel dafür. Es gibt dort eigentlich nichts und es ist der beste Park der Welt. Also es braucht eben nur den Rahmen. Natürlich einen ordentlichen, guten Rahmen. Keine Frage. Auch eine White Box muss ja eine räumliche, proportionale Qualität etc. haben. Oder du glaubst daran, dass halt eben eine Inszenierung notwendig ist, weil die Kräfte des Ortes sind nicht groß genug und der Akteure nicht groß genug, dass ein Rahmen ausreicht, um sie zu bespielen. Und da machen wir das, was wir in Superkin gemacht haben. Wir regen dann an, wir provozieren sozusagen Nutzungen, wir injizieren quasi Nutzungen. Ich mag gerne, mich da auch nicht entscheiden zu müssen. Also es gibt extrem gute Beispiele für überinszenierte Gebäude, wo Leute, die eben auf Rationalismus stehen, die Haare zu Berge stehen. Und es gibt genauso gute Beispiele von trockener Rahmenarchitektur. Und beides ist die Frage der Angemessenheit, des Kontexts und eben dieses Thema der Resonanz. Was mich aber nervt, ist, wenn die Leute eben, obwohl der Patient nur Kopfschmerzen hat, dann halt mit Chemotherapie rangehen. Oder eben andersrum, der stirbt schon nicht, gib ihm doch ein Aspirin oder ein Globuli, das wird schon. Weißt du, das heißt, die Angemessenheit der Waffen, wie tief schaffst du es eben, dich mit einem Ort auseinanderzusetzen, um zu versuchen, das rauszukitzeln, was irgendwie interessant ist, was ihn verbindet mit der Vergangenheit, in die Zukunft schauen lässt, ihn verortet, verankert, aber auch genug schweben lässt zum Träumen. Die wenigen Gutprojekte haben ja genau all diese Elemente. Ich glaube nicht, dass du dahin kommst, wenn du nur Checkliste ausfüllst und dich eben in der Architekturgeschichte sehr gut auskennst oder in der Landschaftsarchitekturgeschichte.
Du hast gerade sowas gesagt wie Architektur oder Landschaftsarchitektur vergeht, verändert sich ständig. Als Architekten denkt man natürlich so ein Gebäude immer statischer und quasi, das soll eigentlich lange über den eigenen Tod hinaus unverändert bleiben. Und ihr als Landschaftsarchitekten, allein mit dem Jahreszeitenverlauf, müsst ihr natürlich immer Veränderungen auch mitdenken, oder?
Ja, das liegt ein Stück weit in der DNA der verschiedenen Berufe. Wir sind natürlich viel exponierter, aber die Architekturhäuser stehen ja auch draußen in der Landschaft, nicht? Die haben ja auch ein anderes Licht, das durchs Fenster kommt. Und es ist anders, ob du ein Fenster offen hast und Geräusche von draußen kommen, von spinnenden Kindern oder Vögeln, als wenn du irgendwo nach neuesten deutschen Isolierungsgesetzen komplett vakuumverpackt irgendwo sitzt und gar nichts mehr hörst und denkst, alle sind tot, außer dir, weißt du. Also das ist schon ein Unterschied, nicht? Also die Frage, wie gehst du damit um, ist das eine. Die andere Dynamik, die natürlich auch ganz wesentlich ist, die ich auch versuche, die Architekturprojekte zu retten, ist die Bewegung durch den Raum. Häuser werden selten als Bewegungsmuster entwickelt. Und jeder Park ist ein Bewegungsmuster. Du gehst da rein und läufst durch und gehst zum Spielplatz, gehst dahin, bewegst dich zirkulär, linear. Also hast vielfache Möglichkeiten, dich zu bewegen. Und bei Hochhäusern ist es besonders frappierend. Da geht's halt rauf und runter, weißt du? Und that's it. Das heißt, wie bewegt man sich durch ein Gebäude? Wie erlebt man ein Gebäude in Raumfolgen? Und das gilt jetzt nicht nur für Museen oder für Kulturbauten, finde ich, oder für Konzerthäuser oder so, sondern ich finde auch, ein guter Grundriss einer Wohnung ist eine Fortsetzung von Raumsequenzen. Die Tradition der Rationalisierung von Räumen hat auch dort und auch mehr in der Architektur als in der Landschaftsarchitektur eben zu einem Verlust an Möglichkeiten natürlich auch geführt, aber auch an Können. Also da, wo es Möglichkeiten gäbe, scheitern ja auch viele dann an guten Raumfolgen. Und das aber in der Landschaft, das lernst du, ist vielleicht sogar noch wichtiger als die Jahreszeiten, by the way, ist, wir lernen Bewegung durch Raum, ihr lernt Bewegung durch Häuser quasi nicht. Ihr lernt, wie man Räume organisiert, weißt du, damit das leere Zimmer in der Nähe ist von den Toiletten, keine Ahnung, aber nicht, wie die Gänge, wie diese Zwischenräume sind. Es ist inzwischen schon auch jetzt nichts Neues, es wird ja auch viel darüber diskutiert, wie diese informellen Bereiche in den funktional gestalteten Gebäuden gestaltet werden können, aber ich glaube, wie gesagt, Bewegung, wie gehst du von einem Stockwerk zum nächsten, eine Treppe, weißt du, wie erlebst du eben die Physik?
Das, was du gerade ausgeführt hast und die Herangehensweisen und die Strategien, passt eigentlich auch zu einem Schlagwort, was wir rausgesucht haben, nämlich Missverständnis. Und zwar das Missverständnis als Methode. Mhm. Das wäre ja quasi der Zufallsfaktor, der jetzt hier noch mit dazukommt, oder?
Absolut. Ich will jetzt nicht zu psychoanalytisch werden, aber ich finde Psychoanalyse, der Zizek ist ja ein großer Lacan-Fan und so. Ich denke, das ist auch eine große Quelle von Methodik, der man sich einfach zunutze machen kann. So wie es künstlerische Methodiken gibt oder Strategien. Es gibt viele Methoden aus anderen Berufsständen, die interessant sind in der Übertragung auf das, was wir machen, finde ich. Und eben das Psychoanalytische und das übrigens Superkind ist auch ganz, ganz stark, weil es letztendlich genau mit diesen Coming-Outs quasi spielt. Weißt du, dass du zum Beispiel einen Boxring hast in Superkind. Das Thema ist Gewalt. Gewalt ist Realität an diesem Ort. Wie gehst du damit um? Versuchst du sie zu unterbinden mit Repression oder mit Räumen, die so mega uneinladend sind? Sieht man ja in Deutschland leider zu häufig, weil so ein bisschen Granit, drei Bänke, die niemals vandalisiert werden kann. Und dann passiert da auch nichts. Und wenn, wirst du überfallen, weil das so unangenehm ist. Das heißt, wie kannst du eben Konflikte kultivieren? Und das ist, wenn ich von der Ästhetik des Konflikts rede, rede ich genau davon. Und das ist nichts anderes als Psychoanalyse. Psychoanalyse versucht, deine Konflikte zu deinem Charakter zu machen, dass du die verinnerlichst. Er löst nicht die Konflikte, das schafft die nicht. Du wirst weiter mit denen leben, wenn du keine schwierige Kindheit, irgendwelche schlimme Erlebnisse, ja. Und du musst damit umgehen. Was machst du? Und wenn du boxen gehst, ist es ein geiler Sport. Leute gucken dir zu, du kannst deinen schönen Körper zeigen. Aus Konflikt wird Charakter, wird Identität, ja. Was falsch wäre an dieser Stelle eben, das zu unterbinden, weil dann führt das eben zu unangenehmer, zu nicht kultivierter Gewalt. Wenn du sagst, Gewalt ist hier verboten, dann passiert eben Kriminalität. Ist jetzt alles sehr verkürzt, ja? Aber das ist wirklich ein psychoanalytischer Umgang. Es ist gut, seine Konflikte ein Stück weit offen zu legen, mit ihnen umzugehen, ja, sie zu zivilisieren, weil dann bergen die unglaubliche Kräfte und Qualitäten. Und das passiert mit Orten, mit Städten, mit Nachbarschaften genauso.
Das, was du jetzt als Resonanz reinhörst, für dich mitnimmst, wo du versuchst, andere Übersetzungen zu finden, um Themen anders aufzumachen und damit auch eine andere Diskussion zu öffnen, brauchst du ja eine gute Narration, eine gute Storyline, weil du musst ja die Leute mitnehmen.
ich komme nicht aus der Zeichnung, ich komme aus der Geschichte. Also weißt du, es gibt ja verschiedene Kollegen und ich achte auch und habe großen Respekt vor allen, die sich aus dem Stift heraus ihre Ideen entwickeln. Für mich sind es immer die Geschichten, die mich interessieren und für die eben gute Räume irgendwie zu machen, nicht? Und vielleicht auch nochmal kurz zurückkommen auf das Thema Missverständnis. Ein Missverständnis ist nichts anderes als eine Assoziation. Das ist ja genau das Psychoanalytische. Der Psychoanalytiker hofft auf deine Missverständnisse in deinen assoziativen Ketten, um rauszufinden, was da los ist. Das heißt, Missverständnisse sind gesund in dieser Art. Und wir haben halt eben diesen Rationalisierungs- und Ordnungswahn, der halt eben keine Missverständnisse oder eben Fehler zulässt. Und das hat auch natürlich viele Vorteile. Es macht uns besonders arbeitswillig, es macht uns anpassungsfähig. Es gibt uns vieles, was auch viel Frieden schafft. Aber das Problem ist, dass diese Strategie sehr schnell an Grenzen kommen, wenn halt die Welt nicht auch drumherum so ist, wie man die sich wünscht, nicht? Das hat man ja 1933 ja auch gesehen, zum Beispiel, nicht? Es ist gut, eben ein Stück weit Konflikte nicht als den Untergang anzusehen, sondern sie ein bisschen zu pflegen. Man muss nicht gleich Chemotherapie anwenden, nur weil es Arbeitslosigkeit gibt, weißt du? Also das war so ein bisschen, was wir halt eben im Zweiten Weltkrieg vielleicht auch erlebt haben, also eine völlig unmäßige Reaktion auf eine Krise. Im Diskurs diese Konflikte auszuhalten, also es ist kein Rezept für irgendwas, es ist auch meins, weißt du, es ist mein Thema, was mich berührt. Das heißt nicht, dass tausend andere auch Ordnungsschaffende oder was auch immer auch Themen haben, aber es ist meine Wahrnehmung, ich bin ja selbst auch Migrant, weißt du, ich bin ja in Argentinien aufgewachsen, das heißt, ich habe eben auch diese unterschiedlichen Perspektiven auf Dinge und die bringe ich halt ein und das sollte jeder, der gestaltet, das machen. Und ich glaube, wegen vielleicht dieser Herkunft ist das Narrative bei mir ganz, ganz stark auch. Also mich interessieren Geschichten. Ich glaube, wenn du emigrierst, wenn du dich sehr viel bewegst und du eben nicht so viel Dingliches mitnimmst und eben diese dingliche Fortsetzung und du etwas erbst und dann hast du die Vase von der Oma und da keine Ahnung was. Wenn du migrierst und eben das Dingliche sich zurückdrängt, sieht man ja im Judentum, entsteht halt ein Vakuum für Narrative. Dann ist halt das Buch wichtiger als die Gegenstände, nicht? Deshalb sind die Juden auch komplett fetischfrei. Also die götzen ja nichts an. Das ist so ein bisschen das Gegenprogramm in dieser Dynamik. Und das ist mir sehr verinnerlicht, ohne das zu bewerten. Also mich interessieren die Geschichten. Und ich glaube, was sich insofern heute verändert hat zu früher, ist, dass sie relevanter werden, weil wir insgesamt vielleicht so eine Art Diaspora, so eine Art Weltdiaspora haben. Es sind alle auf eine Art entwurzelt. Es sind alle eben nicht mehr in diesen Fortsetzungsromanen, wo du die Oma hattest, die war verheiratet, hatte zwei Kinder und die hatten wieder zwei Partner und hatten zwei Kinder und so weiter, bis in alle Ewigkeit. Nur noch in den Wohlstands. Aber selbst dort haben die keinen Bock, Kinder zu haben. Die holen sich ja auch lieber Hunde.
Um diesen Themenkomplex vielleicht auch gleich nochmal abzuschließen. Wir haben jetzt so Schönheit der Spannung, das Aushalten von Widersprüchen. Wir haben ein bisschen die Integration, Permeabilität, Durchlässigkeit zwischen sozialen Schichten. Da eine räumliche Komplexität oder eine soziale Komplexität und dann als Begriff vielleicht die Ästhetik des Konflikts.
Ja.
Und wir hatten jetzt mal so als Beispiel mit diesem Boxring in Superkielen. Wie läuft das vielleicht noch in andere Projekte rein, an denen ihr arbeitet?
Das eine ist Hoyerthastrup. Das ist eine Outskirt-Gemeinde von Kopenhagen, also eine halbe Stunde nur vom Stadtzentrum. Da haben wir ein Projekt entwickelt, Neubauvorhaben, etliche Wohnungen, ganz viele Häuser. Und die sollten in der Mitte einen Park haben. Und dort sollte auch das gesamte Regenwasser versickert werden. Nun stellte sich im Prozess raus, dass dieser Ort wegen der Beschaffenheit des Bodens sich nicht eignete für Versickerung. Also das Ganze, was man dort vorhatte, ging nicht, weil das Wasser einfach stehen blieb. Also hatten wir das Problem, dass wir das gesamte Wasser sammeln mussten und irgendwo hinbringen sollten, wo es dann versickern konnte. Also ein paar Kilometer weiter weg. Und das ist sozusagen für mich diese positiven Missverständnisse oder Situationen, die mich dann anregen oder aus denen im besten Fall eine Hybridisierung stattfindet, die zu Lösungen führen, die man sonst so nicht gehabt hätte. Und eben zu einer Ästhetik von eigentlich Konflikte, von Dingen, die vermeintlich gar nicht zusammenpassen, die man nicht so zusammen gedacht hat. Lösungen sind ja oft die Kombination von Themen. Die Idee, die wir vorhatten, konnte nicht umgesetzt werden und wir waren dann am Überlegen, was können wir machen? Und in dieser assoziativen Problemlösungskette ist die Idee aufgekommen, ob man nicht einen Kanal baut, offen, ja, und ob dieser Kanal offen nicht auch eine Skateranlage sein kann. regnet ja nicht jeden Tag. Und so entsteht eben diese Art Doppelnutzung, die aber natürlich auch einen Konflikt birgt. Nämlich, dass man nicht da nicht skaten kann, wenn es hart arg regnet. Aber genau das ist eigentlich, was ich interessant finde, dass du halt eben Orte auch nicht mehr 24/7 denken musst und diese genau nicht eine Lösung, sondern eine Inszenierung des Konflikts Regen, sage ich jetzt mal in dem Fall. Und zwar eine, die nicht, wie bis dato von den Kollegen Landschaftsarchitekten, auf die muss ich auch ein bisschen draufhauen, in einer romantischen Art und Weise, weil so wie ihr sozusagen in der Funktionalität sterbt, sterben wir sozusagen in der Romantik. Ja? Und weil die war so stark, so wie bei den Architekten das Bauhaus eingeschlagen hat wie ein Blitz und bis heute die Architektur stark prägt, so war das bei uns die Romantik. Wir hatten quasi kein Bauhaus. Das Ornament quasi sind wir nie losgeworden. So ja? Und da ackern wir dran. Das heißt, wir machen Anlagen, auch jetzt mit den neuen Themen für Wasser, ja, an denen sich vielleicht die Hunde, natürlich auch die Natur, vermeintlich freut. Wir sind große Freunde, however, programmatisch zu denken, also architektonisch zu denken in der Landschaftsarchitektur und landschaftsarchitektonisch zu denken in der Architektur. Ich finde Programm immer positiv. Weißt du, wenn du Orte hast, die man nutzen kann und auch eben, dass Nachhaltigkeit in dem Zusammenhang aus einem Problem entsteht, was eben die neuen Umgänge mit Regenwasser sind, aber dass das halt auch eben eine soziale Nachhaltigkeit dazu kommt. Wir hätten nie einen 2 Kilometer langen Skateranlage dort bauen können. Da hätten sie uns alle nach Hause geschickt. Und so entstehen Chancen eben aus dem Problem. Und das ist halt für mich ein assoziativ positiver Umgang mit Missverständnissen. Aus Problem wird Charakter und nicht aus Problem wird Lösung.
Aber genau da muss man auch wieder jetzt einen Blick nach Dänemark werfen. Die haben ja diesen Wolkenbruchplan, der genau das, also nicht festschreibt, aber der einfach sagt, das und das wird passieren, das und das sind die Konsequenzen. Reagiert bitte baulich darauf.
Also ich muss sagen, ich finde, es gibt kaum programmatisch intelligente Lösungen für diese Probleme, die eben das soziale und das natürliche Nachhaltigkeitsthema miteinander in Einklang bringen. Da wird sozusagen das Thema Wasser, Regenmanagement benutzt, um noch mehr Segregation in der Gesellschaft zu schaffen. Weißt du, da gehst du alleine mit deinem Hund hin. Und das will ich nicht. Ich möchte eben auch Orte des Zusammentreffens, wo eben verschiedene Klassen, verschiedene Orientierungen, verschiedene Altersstufen, verschiedene Menschen sich begegnen können und miteinander auch ein Stück weit Vertrauen schaffen, weil man es dort irgendwie gut hat. Und wenn du so eine reine Wasserlandschaft machst, die ist autistisch, die ist toll für die Artenvielfalt und an vielen Stellen vielleicht auch richtig. Ich will das jetzt nicht komplett generalisieren, aber ich finde gerade im urbanen Kontext ist halt eben der Mensch ganz eindeutig im Mittelpunkt. Und weil er im Mittelpunkt steht, muss er sich halt eben um seine Umgebung kümmern, weil die eben seinen Mittelpunkt auch garantiert. Wenn es kein Wasser und alles zu heiß ist und wir alle verrecken, ist auch nicht lustig. Aber daraus eben eine Pro-Natur-Romantik, eine Religiosisierung der Natur zu machen, weißt du, wie zu besten Germanenzeiten Bäume anbeten und Vögel und Insekten, finde ich halt eben eigentlich einen Rückschritt und teilweise unsozial.
Da möchte ich doch jetzt nochmal ein Schlagwort reinschmeißen. Schönheit.
Ja, das ist natürlich das höchste aller Güter, nicht? Schönheit ist, glaube ich, nicht nur im Auge des Betrachters. Schönheit ist quasi der höchstmögliche Wert.
Aber wir haben uns ja lange schwer damit getan in Bezug auf Architektur, Landschaftsarchitektur oder Raum, das Wort Schönheit überhaupt zuzulassen. Es musste ja alles eigentlich eine ganze Zeit lang sehr in einer anderen Sprache formuliert werden. Und jetzt auf einmal darf man so sehr direkt Dinge auch ausdrücken und diese Emotionalität auch zulassen.
Ja, wir sind ja immer sowohl Macher als auch Geißel des Zeitgeists, nicht? Und es ändert sich und ist ja auch immer eine Resonanz von unterschiedlichsten Themen. Das Thema Schönheit kommt meistens stärker zum Vorschein, wenn das Thema Hässlichkeit in anderen Realitäten sich hervortut. Und wir erleben halt eine Welt, in der das Hässliche halt recht präsent geworden ist und sehr sichtbar zumindest. Wahrscheinlich war es vorher auch da. Aber in der Art haben die es von uns ein bisschen, was wir noch Mutti Merkel hatte, die hat es von uns zurückgehalten wie eine gute Mutti. Aber das ist jetzt alles da. Man kann ja nicht glauben, was Präsidenten, große Länder und auch kleine Länder von sich geben. Also das ist ja alles hässlich. Und wir erleben auch eben Stadtbilddebatte und so weiter. Also das Thema der Verunsicherung ist sehr, sehr groß. Und da kommen halt eben solche Themen wie in der Zeit des Jugendstils oder des Historismus. Das waren ja auch stark militarisierte Zeiten auch, nicht? Also das darf man ja nicht vergessen. Also diese Biederlichkeit, die wir auch sehr viel in Skandinavien sehen, hat vor allem auch mit deren Friedfertigkeit auch zu tun. Die brauchen es auch gar nicht schön, weißt du, so auf eine Art. Ich glaube, für mich ist Schönheit vor allem ein sinnliches Erleben. Und es gibt ja von dem Umberto Eco dieses großartige Buch, Das offene Kunstwerk, wo er halt eben beschreibt, dass Schönheit eigentlich nur entstehen kann oder überhaupt Kunst nur entstehen kann, wenn sich Kunstwerke, Orte, Architekturen, Plätze, Parks auf eine bestimmte Art dem Nutzer, dem Betrachter öffnen. Weißt du, wie bei einem guten Buch. Bei einem guten Buch fühlst du dich, als wärst du da drin. Und das sind halt eben die Schönheitserlebnisse. Und ich glaube, die zählen für gute Orte auch. Ich habe das in der Philharmonie zum Beispiel, wenn ich in Berlin bin, bei einem Scharunenbau. Ich habe das in Tempelhof. Das Gefühl, dass ich eins bin mit diesem Ort. Dazu gehört nicht nur die Architektur oder die reine physische, auch das Narrativ, auch viele andere Themen. Und da gibt's aber eben nicht so viele. Es gehört ja noch viel mehr dazu. Architektur ist Sexualität, Architektur ist Körper, Architektur ist Sinnlichkeit, Architektur ist Widerspruch, ist Missverständnis. Es ist so viele Sachen in einem, aber die alle, stell dir mal vor, du gehst in eine Bausitzung und sagst, wir reden heute über Sex. Das wird schwierig.
Du hättest zumindest erstmal von allen Aufmerksamkeit. Dann musst du den Dreh wieder rumkriegen.
Das ist wahr, das ist schwierig. Aber zum Beispiel Sex ist für mich die Treppen von Scharun. Wie du da alleine da hochschreitest, was du für ein komplett anderes Körpergefühl bekommst. Ich fühle mich wirklich erhaben. Und diese Erhabenheit, von der auch Beethoven oder auch Goethe gesprochen haben, das ist, glaube ich, eben dieses Gefühl, was man hat. Und das kann eben, deshalb habe ich auch diese zwei Orte angeführt. Und es gibt bestimmt auch noch Millionen andere. Und da gibt es auch eine persönliche unterschiedliche Wahrnehmung, je nach Vorlieben. Aber ich habe das in Tempelhof, diese Offenheit, dieser Himmel, dieses perfekte Nebeneinander von komplett unterschiedlichen Leuten, unterschiedlichen Kulturen. Es muss auch eben nicht schön sein. An der Stelle ist eigentlich diese Hässlichkeit, öffnet eben dieses Kunstwerk für die Betrachter, für die Benutzer auf eine einzigartige Art. Und das gilt natürlich bei dem Scharun, das Drumrumsitzen um das Orchester, das Hinauflaufen, sich das Erarbeiten. Und der Scharun ist auch billigst gebaut übrigens. Wenn man die Details anguckt, das ist schlimmer als jedes Schwimmbad in Duisburg. Die Schönheit ist nicht der Marmor, der hat auch ein bisschen Marmor eingebaut übrigens, aber die Schönheit ist nicht eben die vermeintlich wertvollen Materialien, ja, sondern eben ein guter Umgang mit Programm und mit Raum und auch Architektur und Raum auch als sinnlich erlebbare Fortsetzung von Körperlichkeit auch zu begreifen. Aber meinst du, da redet irgendjemand darüber in der Uni?
Lieber Martin, wir sind quasi schon wieder fast in der Schlussrunde unseres Gesprächs und wir haben, glaube ich, ganz viele Themen, die auf unserer Liste standen, abgearbeitet, selbst Schönheit, Nachhaltigkeit, die Konflikte, die wir haben und deine Einblicke in die gesellschaftlichen Zusammenhänge, auch in die ästhetischen Zusammenhänge, haben mich jetzt schon im Gespräch bereichert. Und wir haben immer so zum Schluss so eine persönliche Frage. Was würdest du eigentlich deinem jüngeren Ich aus der heutigen Erfahrung mit auf den Weg geben?
Nee, ich glaube, ich würde mit meinem jüngeren Ich absolut nicht sprechen. Nein, ich hätte mir nichts mitzugeben. Ich glaube, man kann auch nicht mit 20 da sein, wenn man mit 60 ist. Und ich bin noch nicht 60 übrigens, ich bin erst 58, um das klarzustellen. Was ich glaube, ist, dass wir letztendlich immer die Hoffnung haben, ich habe ja Kinder, meine Kinder sind 27 und 23, dieses Gefühl, dass die nicht, und das sind ja auch immer ein Stück weit, natürlich nicht komplett, ist mir ja vermessen, aber die sind ja immer eine Art Fortsetzung des eigenen Ichs und man wünscht sich, dass sie eben nicht die Fehler machen, die man gemacht hat. Aber letztendlich werden sie halt neue Fehler machen. Ich glaube, gesund ist es, unsere Fehlerhaftigkeit auch ein Stück weit zu akzeptieren. Und ich glaube, richtig und gut ist, mit Konflikten halt eben gut umgehen und sie zur Qualität eigentlich umzumünzen. Und das gilt im Hochbau wie in allen Planungsdisziplinen, weil wenn man eben Probleme löst, schüttet man meistens das Kind mit dem Badewasser auch aus. Weil da hat man eine Lösung, aber das ist halt eben auch eine Auflösung. Und das ist eigentlich oft schade. Und das sieht man ja an Orten. Wenn man sich unsere Neubauten anguckt, das ist ja oft eben so gut gemacht alles, dass es kaum auszuhalten ist.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Und ich bin so froh, dass wir dich als Gast eingeladen haben hier in unserem Podcast. Du hast so viele Türchen aufgemacht. Mein Hirn explodiert gerade, in welche Richtungen wir weiterdenken müssen. Ich hoffe, dass es unseren Zuhörern genauso geht. Also vielen herzlichen Dank an dieser Stelle und bis zur nächsten Folge des Jung Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.